Er liebte diese Wohnung. Schon lange, fast über 10 Jahre lang, hatte er sich in dieser Maisonette vor dem Rest der Welt zurückgezogen, in der Hoffnung, endlich wieder zu sich selbst zu finden, Inspiration zu erhalten, um so seiner Lieblingstätigkeit nachgehen zu können, dem Schreiben. Lieblingstätigkeit? Es ist schon verdammt viele Jahre her, dass er das Schreiben als sein größtes Hobby bezeichnete. Damals, kurz nach seinem Abi, stand für ihn noch fest, dass er die Kunst der Sprache zu seinem Beruf machen wollte. Was anderes fiel ihm nicht ein und er schien erfolgreich zu sein. Seine sarkastische, ja fast schon zynische Ader, die ebenfalls seine Lehrer des Öfteren amüsiert hatte, schien auch in den weiten Kreisen der Literatur Anerkennung zu finden. Sein Name wurde schon bald nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa ein Symbol für atemberaubende Brillanz, gepaart mit einem leicht dubiosen Hauch von Ironie. Doch das Feuer des Ruhms musste genährt werden. Nach einiger Zeit fehlte ihm aber das dafür nötige Holz, welches er hätte nachlegen können. Sein Redakteur diagnostizierte eine schwere, jedoch nicht ewig währende Schreibblockade und offerierte ihm deshalb, den Massen vorerst für ein Weilchen zu entfliehen und sich in einer Kleinstadt niederzulassen. Aus einem Weilchen wurden allerdings über 10 Jahre, die er in dieser kleinen, öden und seniorenbelagerten Stadt namens Werne verbracht hatte. Inzwischen war er sage und schreibe 38 Jahre alt, unverheiratet und ohne jegliche Kinder, obwohl, da konnte er sich auch nicht so sicher sein. Sein Name, Ben Lujaminski, war längst in Vergessenheit geraten und die Menschen wollten oder konnten sich nicht mehr an diesen einst so herausragenden Schriftsteller erinnern. Er blickte sich noch einmal um, untersuchte ein letztes Mal seinen Jackentascheninhalt und schloss dann die dicke, schwere Haustür. Als er das Treppenhaus herunterging, fiel ihm wieder Schnitzlers Leutnant Gustl ein und er konnte sich ein verschmitztes Lächeln nicht verkneifen. Immerhin hatte er seinen Sinn für Humor nicht völlig begraben. Schon seit Wochen hatte er sich auf diesen Tag vorbereitet, gründlich Pro und Contra abgewogen und letztendlich den Entschluss gefasst, den Gedanken in die Tat umzusetzen. Was hatte er auch zu verlieren? Nichts. Er hatte alles gesehen, was er hatte sehen wollen. Er war gereist, hatte viele Frauen geliebt oder besser gesagt versucht, sie zu lieben, und doch vermochte es keine dieser Sachen, ihn auch nur ein Stück weit zu erfüllen, so dass er einen Sinn im Dasein hätte finden können. Selbst seine längste, romantischste und treueste Beziehung, das Schreiben, hatte ihn verlassen. Er war ein einsamer, verbitterter und pessimistischer Mann, ohne Hoffnung auf Verbesserung. Als er die Straße, die zur Innenstadt führte, hinunterging, genoss er die ersten Frühjahrssonnenstrahlen. Die Wärme kitzelte seine Nase. Die Welt draußen schien aus dem Winterschlaf zu erwachen. Ein schöner Kontrast zu seiner Innenwelt, in der nur noch bitterkalter, graufarbener Winter herrschte. An seinem Stammcafé Telchmann angekommen, setzte er sich in die hinterste Nische des Cafés, in dem wie üblicherweise eine beruhigende Leere herrschte. Er bestellte wie immer einen riesigen Kaffee, schwarz wie seine Seele, pflegte er der Kellnerin zu sagen, und ein üppiges, festliches Schlemmerfrühstück. Im Kopfe ging er nochmal alle Schritte durch, die er so sorgfältig geplant hatte. Die Tabletten hatte er in der Jackentasche, den Alkohol in seiner Ziegenledertasche, ein Unikat aus den 90ern. Nach dem Frühstück würde er in irgendeinen Zug steigen, die Tabletten in sich stopfen und 2 gute Flaschen halbtrockenen Rotwein dazu genießen. Ein niveauvolles Scheitern. Sollte er danach noch keine Wirkung merken, würde eine 2. Ladung Tabletten folgen, begleitet von einer Flasche guten Whiskys. Langsam, aber sicher würde er dann vom Gesang des Todes eingelullt werden. Vielleicht würde sein gesamtes Leben in dem Moment noch ein letztes Mal an ihm vorbeiziehen, so wie es in den meisten schlechten und kitschigen Filmen der Fall ist. All die bescheidenen Höhepunkte seines Lebens würden ein letztes Mal lebendig werden. Der Abend, an dem er vom Autounfall seiner Eltern erfuhr, sein erstes Tomte-Konzert, der Abiball, den er verschlafen hatte, der Beginn seines Mathe-Studiums, das er jedoch nach 5 Semestern beendete, um sich endlich voll und ganz dem Schreiben widmen zu können. All die Liebschaften, von denen er sich so vieles erhoffte und die doch jedes Mal zu Enttäuschungen und letztendlich zu verschwendeter Zeit führten. Ein wirklich glorreiches Leben. Zwar hatte er nie einen Hang zur Tragödie und zum Drama gehabt, doch die Vorstellung seines eigenen, selbstbestimmten Todes versetzte ihn plötzlich in bittersüße Melancholie. Wenigstens ließ er niemanden zurück. Seine Eltern waren schon sehr früh verstorben, Kind und Frau hatte er nicht und seine Freunde, Kafka, Marcuse und der gute alte Wallace, würden garantiert auch ohne ihn auskommen. Im Gegensatz zum fiktiven Leutnant Gustl hatte Wallace wenigstens die Courage auszuführen, was er beabsichtigt hatte. Er erinnerte sich noch genau an sein Seminar über Wallace' fiktive Literatur und wie sie ihn beeindruckt hatte. Dieser Mann war ein Genie. Zwar ein drogen- und alkoholabhängiger, psychisch gestörter, sexistischer Mann, aber ein genialer Schreiber. Und darin lag auch, Bens Meinung nach, der Schlüssel zum Erfolg. Man musste etwas schreiben oder machen, was so verrückt wirkt, dass es gleichzeitig unfassbar gut ist. Die Welt war wirklich durcheinander. Er fragte sich unwillkürlich, wie lange es bloß so weitergehen würde.